Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer bei uns bei Radio Horeb in der Sendereihe Lebenshilfe. Heute mit dem Thema Lebensschutz, auch Antibabypillen treiben ab. Am Mikrofon begrüßt Sie Katja Karif. Die Antibabypille hat unser Land revolutioniert. In den 60er Jahren wurde die sogenannte sexuelle Revolution gefeiert. Die Folgen sehen wir heute. Abtreibungen, zerrüttete Familien und ein gar nicht selbstbestimmtes Sexualleben, was durchaus auch durch die Medien geprägt ist. Im Gespräch über die Pille sind wir heute mit Dr. Rudolf Ehmann. Er ist Gynäkologe aus der Schweiz. Guten Morgen, Herr Ehmann.
Guten Morgen, Frau Karif.
In den 60er Jahren kam die sogenannte Antibabypille auf den Markt. Wie sah denn unsere Gesellschaft aus, bevor es diese Pille gab?
Wir hatten an sich eine Situation, die wir schon seit vielleicht hunderten Jahren gewohnt waren. Es gab zwar gewisse Empfängnisverhütungsmittel, aber es gab nie ein Mittel, das dermaßen ermöglichte, die Sexualität von der Fortpflanzung zu trennen. Das bedeutete, dass die Frauen zum Teil frustriert waren, das muss man nachträglich sagen, geprägt natürlich vor allem durch die Feministinnen, die sich eine liberale Sexualität wünschten. Und dann kam der Auftrag zur Entwicklung eines empfängnisverhütenden Mittels, vor allem von Margaret Sanger in den USA, und Pinkus und Gerassi haben diese Pille dann entwickelt. Und das war der große Einstieg und ermöglichte die sexuelle Revolution, vor allem auch der 68er.
Wie wurde denn die Pille, als sie denn auf den Markt kam, wann war das ganz genau?
Das war in Europa 1960, 61, in den USA 59.
Wie wurde denn die Pille von der Gesellschaft angenommen?
An sich wurde sie gut angenommen. Das heißt, die ersten Versuche bei der Pille liefen so, dass die Pille die Menstruation vollkommen ausschaltete. Und zwar dachten Pinkus und Gerassi, das sei willkommen bei den Frauen. Und da hatten sie sich getäuscht, denn die monatliche Blutung ist an sich integrierender Bestandteil des Zyklus. Die Frauen haben sich dann beschwert und erst als man wieder diese Abbruchblutung, wie man sie nennt, möglich gemacht hatte, waren die Frauen zufrieden.
Das ist ja wirklich höchst interessant, denn normalerweise ist es ja so, dass die Menstruation bei Frauen durchaus mit einigen Beschwerden einhergeht.
Genau.
Und dass eben gerade die Pille diese Beschwerden auch sehr lindert. Es gibt ja sogar Frauen, die nehmen die Pille gar nicht, um eben zu verhüten, sondern eben um diesen Menstruationsschmerz auszuschalten.
Genau. Und trotzdem war das für die Frauen etwas Unnatürliches, dass die Menstruation wegblieb. Und dann mussten Pinkus und Gerassi quasi die Hormone so mischen, dass diese Blutung wieder möglich war. Allerdings sicher mit weniger Beschwerden, das stimmt.
Sie haben jetzt schon das Thema angesprochen, der Wirkstoff in der Pille, sie wirkt hormonell. Da möchte ich Sie bitten, jetzt einfach mal zu erzählen, wie denn die Antibabypille im Körper der Frau funktioniert.
Jawohl. Wir müssen uns zuerst mal darauf einigen, dass wir von der Mikropille sprechen, nicht von der Minipille. Die Minipille enthält nur Gelbkörperhormon. Die Mikropille, die am weitesten verbreitet ist, enthält Östrogen und Gestagen, also Gelbkörperhormon. Und die Wirkung dieser Mikropille ist vierfach. Zuerst haben wir die Ovulationshemmung. Das zweite ist die Wirkung auf den Gebärmutterhalsschleim. Die dritte Wirkung auf die Gebärmutterschleimhaut, der Endometriumfaktor. Und die vierte Wirkung, der Tubenfaktor, die Wirkung auf den Eileiter. Jetzt zur Ovulationshemmung, das heißt Eisprunghemmung. Die Pille hemmt überwiegend den Eisprung. Und zwar je höher dosiert die Hormone sind, umso größer ist die Hemmung des Eisprungs. Je tiefer dosiert die Pille ist, umso geringer ist die Hemmung. Und heute haben wir praktisch nur noch tief dosierte Pillen und haben dadurch natürlich keineswegs mehr eine hundertprozentige Eisprunghemmung. Wir rechnen im Schnitt mit rund 10% sogenannter Durchbruch-Ovulation und Durchbruch-Eisprünge. Ich komme dann noch darauf zurück, was das bedeutet. Die Wirkung auf den Cervixschleim bedeutet, dass das Gelbkörperhormon in der Pille den Schleim im Gebärmutterhalskanal eindickt und das Ziel ist an sich eine Passagestörung für die Samenzellen. Man weiß aber, dass, wenn es zu einer Durchbruchovulation kommt, Östrogene in diesem Eibläschen im Eierstock gebildet werden und diese Östrogene vermögen, den Cervixschleim zu verflüssigen, sodass diese Barriere für die Samenzellen weitgehend, wenn nicht total, wegfällt. Die dritte Wirkung ist der Endometriumfaktor, die Wirkung auf die Gebärmutterschleimhaut. Das heißt, durch die Zusammensetzung der Hormone in der Pille wird die Gebärmutterschleimhaut nicht mehr regulär aufgebaut und dadurch kann der Embryo sich nicht einnisten, in aller Regel. Und das ist die sogenannte Nidationshemmung oder Einnistungshemmung und diese Wirkung ist früh abtreibend. Dann haben wir die vierte Wirkung, den Tubenfaktor, die Wirkung auf den Eileiter. Der Eileiter hat in seiner Wand glatte Muskulatur und bewegt sich ständig. Er hat auch eine Schleimhaut mit Flimmerhärchen, die ständig gegen die Gebärmutter zuschlagen und dadurch den Embryo durch den Eileiter weiter transportieren bis in die Gebärmutterhöhle. Durch die Pille wird nun diese Beweglichkeit des Eileiters herabgesetzt und auch der Schleim, der dort gebildet wird aus dieser Schleimhaut, wird verändert. Das Zusammenspiel zwischen Beweglichkeit, Zusammensetzung des Schleimes ist gestört und das nennt man eine Desynchronisation. Und dadurch wird der Embryo dann nur ganz langsam in die Gebärmutterhöhle transportiert. Das heißt, er kommt nicht mehr rechtzeitig zur lebensrettenden Einnistung. Und auch diese Wirkung ist früh abtreibend. Empfängnisverhütend ist also nur die Ovulationshemmung und die Wirkung auf den Cervixschleim. Was jetzt zu dieser Frühabtreibung noch zu sagen wäre, das wissen die wenigsten. Wenn Sie heute zu einem Gynäkologen gehen oder sonst zu einem Arzt, dann wird er Ihnen sagen, dass die Pille nicht frühabtreibend ist. Das beruht darauf, dass zunächst 1963 das Gesundheitsministerium in Amerika Abtreibung definiert hat als Maßnahmen, welche die Lebensfähigkeit der Zygote, also des Embryos, zwischen Befruchtung und Geburt beeinträchtigen. Und das hat den amerikanischen Gynäkologen und auch anderen Gynäkologen nicht gepasst. Darum haben sie 1965 eine neue Definition herausgegeben, das American College of Obstetricians and Gynecology. Und zwar haben die gesagt, Konzeption ist die Einnistung der befruchteten Eizelle. Also nicht mehr Befruchtung ist Konzeption, sondern die Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutterschleimhaut. Und haben gesagt, mit dieser Einnistung beginnt die Schwangerschaft. Und damit haben sie gesagt, Abtreibung ist Abtreibung einer Schwangerschaft. Also erst ab der Einnistung gilt der Begriff Abtreibung. Was vorher ist, ist nicht mehr als Abtreibung definiert. Und damit sind ja die ersten 14 Tage nach der Befruchtung für den Embryo schutzlos. Und nach dieser Definition ist die Pille nicht mehr als abtreibend definiert.
Ist das auch in Deutschland so?
Das ist auch in Deutschland so. Das heißt, diese Definition wurde dann übernommen von den anderen gynäkologischen Gesellschaften, wurde übernommen auch von der Jurisprudenz. Es gibt ja im deutschen Gesetz sogar gewisse Passagen, die eindeutig sagen, dass, sagen wir, die Pille, die Spirale zum Beispiel, damals zielten die Leute vor allem auf die Spirale ab, dass die nicht frühabtreibend sind. Und ich bringe das extra so deutlich, weil das ist nicht bekannt. Diese Wahrheit müssen wir verbreiten.
Sie hatten gesagt, Dr. Ehmann, in 10% ungefähr aller Fälle finden Eisprünge statt.
Ja.
Wenn jetzt diese Eisprünge nicht stattfinden, Dann fällt aber diese Frühabtreibungs-, fällt dann, der Faktor fällt dann weg, ne?
Der Fall fällt weg, ja.
Genau, das ist in diesen Fällen, wo eben der Eisprung doch stattfindet.
Genau. Und der findet natürlich, also durchschnittlich in 10% statt. Und jetzt muss man noch Folgendes wissen. Der Pearl-Index der Pille, das heißt, die Versagerquote der Pille ist natürlich viel tiefer als 10%. Also wenn zum Beispiel zwei Frauen schwanger werden von 100 Frauen, die ein Jahr lang die Pille nehmen, dann ist der Pearl-Index 2. Und der Pearl-Index der Pille war lange Zeit 0,2 bis 0,9 bis 1. Und Teichmann, der ja diese Sache sehr gut erforscht hat, hat einen neuen Pearl-Index herausgegeben, allerdings auch schon vor circa 10, 12 Jahren. Und der wäre 0,6 bis 6. Da sieht man, dass die tiefe Dosierung der Pille die Sicherheit der Pille auch heruntergesetzt hat. Aber der Pearl-Index ist immer tiefer, als die Anzahl Durchbruchovulationen vermuten lassen dürfte. Und in diesen Fällen, wo diese Durchbruchovulationen stattfinden und der Pearl-Index trotzdem relativ gut ist, tritt eben diese nidationshemmende Wirkung der Pille auf die Gebärmutterschleimhaut, auf den Eileiter zutage.
Hallo Welt, ich bin da. Hallo Welt, alles klar. Du bist die Sensation und ich ahnte sowas schon.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in unserer Lebenshilfesendung heute mit dem Thema Auch Antibabypillen treiben ab. Mein Name ist Katja Karif und ich bin im Gespräch mit Dr. Rudolf Ehmann. Er ist Gynäkologe aus der Schweiz. Herr Dr. Ehmann, wir haben gerade gesagt, die Antibabypille wirkt auf vier Ebenen hormonell.
Ja, ja.
Einmal, sie hemmt den Eisprung, führt eine Passagestörung für Samen herbei.
Ja.
Dann wirkt sie auf die Gebärmutterschleimhaut so, dass der Embryo sich nicht einnisten kann. Und der sogenannte Tubenfaktor, der eben bewirkt, dass der Embryo nicht in die Gebärmutter getrieben wird.
Ja, oder zu langsam getrieben wird.
Jetzt ist es, denke ich, so, dass viele Frauen ja die Pille nehmen, eben um Abtreibungen zu verhindern. Die Pille zu nehmen ist in vielen Kreisen der Bevölkerung ja gerade eigentlich ein Ausdruck dafür zu sagen, gut, wir wollen verantwortlich umgehen mit Sexualität. Wir wollen eben nicht sagen, naja, gut, dann treiben wir das Kind eben ab. Wahrscheinlich ist diese Nachricht für viele Frauen, die die Pille nehmen, und da gibt es sicherlich auch Hörerinnen oder Hörer, schockierend, dass es eben doch früh abtreibend wirkt.
Ja, genau. Also ich selbst bin ja auch reingefallen auf den Slogan damals in meiner Ausbildung, lieber verhüten als abtreiben. Ich sagte mir, die Abtreibung ist sowas Schreckliches, dann verhüten wir lieber. Und dann habe ich in der Zeit gemerkt, dass zunehmend die Pillen früh abtreibend wirken. Das heißt, je tiefer dosiert die Pille wurde, umso mehr gab es diese Durchbruchovulationen. Und dann habe ich mir gesagt, dann stimmt der Slogan, lieber verhüten als abtreiben, ja in keiner Weise. Ich kann ja nicht eine chirurgische Abtreibung verhindern wollen durch eine chemische Frühabtreibung durch die Pille. Und das war ein Ausschlag dafür, dass ich die Pille dann nicht mehr gab. Ich habe sie früher gegeben und dann habe ich immer wieder diese Ovulationshemmdosis erfahren und habe die Pillen gegeben, die meiner Meinung nach nicht frühabtreibend war, und habe in der Zeit gemerkt, dass jede Pille frühabtreibend ist. Und habe dann noch später erfahren, dass Gerassi, der Miterfinder der Pille, schon Ende 50er Jahre gesagt hat, wenn die Ovulationshemmung versagt, dann haben wir eine zusätzliche Absicherung, das ist der Endometriumfaktor, und dann wird der Embryo sich nicht einnisten. Also waren sogar die hochdosierten Pillen früh abtreibend, was ich nicht wusste.
Hm.
Und über das Ausmaß dieser Abtreibung, ich habe kürzlich jetzt eine Arbeit geschrieben, die wird jetzt dann publiziert, und habe die Literatur genau studiert und bin drauf gekommen, dass anhand verschiedener Studien in Deutschland mit 200.000 Frühabtreibungen pro Jahr zu rechnen ist durch die Pille. Wenn man jetzt bedenkt, dass wir 128.000 chirurgische oder mit RU486 bewirkte Abtreibungen haben, dann übersteigt das Ausmaß der Frühabtreibung durch die Pille diese Abtreibungen bei Weitem. Es gibt sogar Studien, wenn man diese Rechengrundlage nehmen würde, dann wären das bis zu 300.000-400.000 Frühabtreibungen. Das ist schockierend.
Wie viele Frauen heute nehmen denn die Pille in Deutschland? Weiß man das ungefähr?
Ich glaube, das sind 6 Millionen.
Also sie ist ja das weit verbreiteteste Verhütungsmittel im Grunde.
Eindeutig, ja.
Besonders natürlich auch bei jungen Mädchen, nehme ich an. Wo dann die Eltern sagen, komm, du nimmst jetzt aber hier die Pille.
Ja, genau.
Einfach aus dem Gedanken heraus, das junge Mädchen von der Schwangerschaft zu schützen, ohne sich wirklich zu informieren, was das bedeutet. Mal ganz abgesehen davon, dass natürlich der Umgang mit Sexualität sich durch die Pille sicherlich auch nochmal komplett verändert hat. Darüber wollen wir nämlich gleich im nächsten Teil nochmal sprechen. Nochmal kurz zu den medizinischen Auswirkungen. Ein hormonischer Eingriff in einen Körper, in einen menschlichen Körper, ist ja immer eine große Sache. Welche Risiken und Nebenwirkungen hat denn die Pille?
Ja, da muss man vorausschicken, dass die Pille ja an sich ein Cortisonhormon ist. Die Grundstruktur ist genau dieselbe des Cortisons, nur einige Gruppen sind dann verändert. Und Cortison hat ja die Eigenschaft, Entzündungen zu hemmen, aber Infektionen zu fördern. Und insofern fördert auch die Pille gewisse Eileiterentzündungen, vor allem durch die Chlamydien. Chlamydien sind spezielle Bakterien, die einerseits von den Bakterien das Ansprechen auf Antibiotika haben, andererseits haben sie von den Viren die Eigenschaft, dass sie sich in den Zellen vermehren, und zwar nicht in allen Zellen zum Beispiel des Eileiters gleichzeitig, sondern etwas versetzt. Darum sind sie so schwer zu behandeln. Man kann sie eindämmen, aber man bringt sie praktisch in den allermeisten Fällen nicht weg. Und diese Eileiterentzündungen wirken sich verheerend aus, denn schon bei der ersten Eileiterentzündung wird die Fruchtbarkeit um 20% eingeschränkt. Und wenn natürlich diese Eileiterentzündung sich wiederholt, sind die Eileiter mit der Zeit vollständig verschlossen. Es gibt auch mehr Eileiterschwangerschaften durch diese Chlamydien, auch mehr Frühgeburten, mehr Fehlgeburten und es gibt vor allem vermehrt Unfruchtbarkeiten. Und dann haben wir im Prinzip eine Folge dieser Pillenära. Wir hatten zuerst die Trennung von Sexualität und Fortpflanzung und heute haben wir die Trennung von Fortpflanzung und Sexualität, indem durch diese Unfruchtbarkeit eileiterbedingt ja die In-vitro-Fertilisation, die Retortenzeugung erforderlich wurde, beziehungsweise auch propagiert wurde, mit auch Folgen, die wir hier wahrscheinlich nicht besprechen können. Wir haben durch diese Infektionsförderung der Pille auch vermehrt Feigwarzen im Bereich des äußeren und inneren Genitale, das heißt bis hinauf zum Muttermund, muss man sagen, durch die Human Papillomaviren, die auch Krebs erzeugen können, und zwar den Muttermundskrebs, der deutlich vermehrt ist durch die Pillenwirkung, und zwar vor allem, wenn man sehr früh die Pille nimmt, vor dem 20. Lebensjahr, hat man eine dreifache Erhöhung des Muttermundkrebses. Es kommen natürlich Risikofaktoren wie Rauchen dazu, etc. Wir haben eine interessante Beobachtung machen können, unabhängig von der Pille. Je früher der erste Geschlechtsverkehr sich ereignet, je unsauberer der erste Partner ist und je mehr Partnerwechsel, umso mehr haben wir diesen Muttermundskrebs. Und dann kommt die Pille noch dazu und dadurch ist das eine so gefährliche Angelegenheit, kann heute aber durch regelmäßige Kontrollen rechtzeitig erfasst werden. Wir haben dann eine Förderung des Brustkrebses, das wird heute immer noch negiert. Es gibt aber sehr viele Arbeiten, die eindeutig belegen, dass der Brustkrebs durch die Pille gefördert wird. Vor allem, wenn die Pille sehr früh genommen wird, zum Beispiel vor dem 20. Lebensjahr und mehrere Jahre lang, dann steigt das Risiko für den Brustkrebs. Wir haben allerdings auch, und das muss man sagen, einen gewissen Schutzeffekt für den Gebärmutterschleimhautkrebs. um 50% und auch gegenüber dem Eierstockkrebs. Das war aber vor allem bei den hochdosierten Pillen, bei den tiefdosierten wurde das noch zu wenig untersucht. Weitere Nebenwirkungen sind die Thrombosegefahr. Wir haben eine deutlich erhöhte Thrombose, ein erhöhtes Thromboserisiko durch die Pille. Und vor allem hat man gesehen, dass die tiefdosierten Pillen der dritten Generation gegenüber denen der zweiten Generation ein doppelt so hohes Risiko haben. Das bedeutet Lungenembolien. Das kann aber auch auf der arteriellen Seite Herzinfarkte bedeuten, Hirnschläge. Es gibt eine rechte Anzahl junger Frauen, die Hirnschläge haben. Und das wird eben auch zu wenig beachtet. Das sind grosso modo die wichtigsten, die schlimmsten Nebenwirkungen, die wir haben. Es gibt auch gutartige Tumoren, die gebildet werden können oder gefördert werden durch die Pille. Zum Beispiel die Leberadenome, die sind gutartig, die können aber zu massiven Blutungen führen, sodass die Frau verbluten kann. Bei den Leberwirkungen gibt es auch eine Förderung der Leberkrebse, die sind aber vor allem für Asien und Afrika gefährlich. In Europa spielt das nicht so eine große Rolle.
Dr. Ehmann, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche.
Sie haben recht, ja.
Aber ich denke mal, das reicht einfach, um zu sehen, dass die Pille wirklich kein Medikament ist, was unsere Gesundheit fördert. Es ist doch allerdings ja ein bisschen erschreckend, sag ich mal, und aber auch gleichzeitig wiederum interessant, dass das ja alles im Grunde genommen gar nicht so bekannt ist. Also ich denke, Frauen, die die Pille nehmen, wollen das lieber nicht so genau wissen. In der Schule wird darauf so gar nicht hingewiesen. Woher kommt es, dass die Frauen doch diese erheblichen Gesundheitsrisiken in Kauf nehmen und dass auch in der Gesellschaft und auch beim Frauenarzt darüber sich so ausgeschwiegen wird?
Gut, das ist eine ganz heiße Frage. Also zunächst möchte ich noch sagen, was ich beobachten konnte bei meinen eigenen Patientinnen. Wenn wir heute der Patientin zum Beispiel Aspirin geben oder Paracetamol, irgendein relativ harmloses Medikament, dann lesen sie immer den Beipackzettel nach und man kriegt vielleicht ein Telefon und das heißt, ja, mit diesen Nebenwirkungen möchte ich das lieber nicht nehmen. Bei der Pille wird das praktisch nicht gemacht. Das heißt, in den letzten Jahren haben die jungen Frauen allerdings doch ein gewisses neues Bewusstsein entwickelt und es kommen doch ziemlich viele Frauen zu mir, die die Pille nehmen und sagen, ich möchte diese Pille nicht jeden Tag schlucken, was haben wir für andere Möglichkeiten? Oder es kommen Frauen, die wollen sich über die Empfängnisregelung informieren und fragen, was gibt es für Möglichkeiten und tendieren nicht mehr so hundertprozentig auf die Pille. Jetzt zu Ihrer Frage. Die Propagierung der Pille als sicher und nebenwirkungsarm ist natürlich die Grundlage dafür, dass die Medien und das allgemein die Pille so einen Erfolg hat. Unterstützt wird das Ganze natürlich durch die Pharmaindustrie. Jemand hat in den USA gesagt, dass die Pille the biggest moneymaker of pharmaceutics ist, also der größte geldbringende Faktor, ja, ich habe es schon fast sagen wollen, der größte Geldscheißer in der pharmazeutischen Industrie und das dürfte stimmen. Es geht dabei um Milliardenbeträge und weil es sich um die Sexualität handelt, ist natürlich diese Möglichkeit noch höher, denn die Sexualität, die heute als liberale Sexualität aufgefasst wird, die braucht ja irgendwie etwas, was eine Sicherheit, eine sogenannte Sicherheit gibt. Und ich glaube, dass die Frauen auch aus diesem Grunde einiges in Kauf nehmen, vor allem wenn sie immer wieder beruhigt werden. Die Pille ist sicher, die Pille hat fast keine Nebenwirkungen oder man kann sie vernachlässigen. Dann lassen sie sich beruhigen. Man geht natürlich immer nach der bequemeren Argumentation und das spricht für den Erfolg der Pille.
Wir haben uns ja nun sozusagen daran gewöhnt, an dieses Gesellschaftsmodell, so wie es heute ist. Wenn man jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, in ländlichen Gegenden in Bayern aufwächst, sondern meinetwegen in Großstädten, dann ist das Bild der Familie, wie sie in den 50er Jahren bestanden hat, gar kein selbstverständliches mehr, sondern sagen wir mal lieber umgekehrt, es ist eher selten geworden. Die Pille damals, Anfang der 60er Jahre, kann ich mir auch vorstellen, hat richtig eingeschlagen. Wahrscheinlich hat die ganze Gesellschaft vollkommen verändert. Können Sie skizzieren, was sich wirklich so sehr verändert hat im Vergleich zur Familie, ja, bevor es die Pille gab?
Ja, bevor die Pille aufkam, waren die Frauen ja weitgehend an die Familie gebunden, an die Kinder. Und dann wurde propagiert, weil natürlich die Möglichkeit durch die Pille gegeben war, dass die Frau nicht mehr unbedingt an den Herd, in die Küche gehört, sondern dass die Frau auch einer beruflichen Beschäftigung nachgeben kann.
Was ja eine weise Erkenntnis gewesen ist.
Das war eine weise Erkenntnis, aber eine folgenschwere Erkenntnis, nicht? Denn die Frauen haben sich das natürlich nicht zweimal sagen lassen. Die waren auch daran interessiert, noch irgendwie, wollen wir mal sagen, eine Bewusstseinserweiterung zu schaffen, diese Möglichkeit wahrzunehmen, und haben als erstes mal die Kinderzahl eingeschränkt und haben sich dann außer Haus begeben, haben dann einen Beruf entweder ergriffen, sekundär, oder sie haben den erlernten Beruf dann auch ausgeübt. Und wir haben natürlich dann schon einige Konsequenzen davon. Das eine ist bekannt, das sehen wir heute nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, das ist der Geburtenrückgang. Wir haben ja zum Teil Geburtenraten von 1,2 bis 1,4 Kinder in Europa und haben damit natürlich einen Bevölkerungseinbruch, man nannte das Pillenknick, der aber nicht ganz stimmt. Es hat vorher schon ein bisschen begonnen mit einer Geburteneinschränkung, aber die Pille hat eine Riesenrolle gespielt dabei. Und heute sind wir im Prinzip eine alternde Gesellschaft. Wir haben viel zu wenig junge Menschen. Die Sozialversicherungen, die ja auf diesem Prinzip beruhen, dass die Jungen auch die Älteren mitfinanzieren, das Ganze ist jetzt in großer Gefahr. Das hat aber auch kulturelle Auswirkungen. Wir sehen, dass wir heute nicht mehr unseren zahlenmäßigen Bestand an Menschen in den einzelnen Ländern wahren können. Wir brauchen Arbeitskräfte. Wir müssen Arbeitskräfte importieren aus Drittweltländern und damit wird natürlich auch ein guter Teil der Kultur importiert. Also diese Probleme sind natürlich schon gravierend.
Meinen Sie, dass die Erfinder der Pille damals diese enormen Auswirkungen vorausgesehen haben?
Die Erfinder der Pille, Pinkus und Gerassi, glaube ich weniger, die waren an sich ausführende Organe, aber Margaret Sanger, auch Rockefeller und all diese Leute, die dahinter standen, das heißt, das ist ja auch der Population Council in den USA, die haben das schon gesehen. Die haben das vorausgesehen und das war auch so gedacht. Obwohl ganz ursprünglich war ja die Einschränkung der Geburten nicht gedacht für die erste Welt, sondern mehr für die dritte Welt, für die sogenannten Armen, die auch in den USA Menschen zweiter Klasse waren. Das waren vor allem diese Hispanoamerikaner, das waren die Schwarzen und die wurden quasi in diesem fast etwas ja, malthusianischen Denken wurden die anvisiert, dass die Geburten einschränken sollten. In der dritten Welt spielte sich dann Folgendes ab. Die Führer der dritten Welt, die hatten ja im Westen weitgehend studiert. Die gingen wieder zurück in ihre Länder und dann haben die gesagt, ja, was wollen die? Die wollen uns einschränken zahlenmäßig und haben aus diesem Grunde die Pille weitgehend abgelehnt. Denn die Pille war nie ein Renner in der dritten Welt. Und dann wurde umgeschaltet, dann hat man natürlich im Westen die Pille auch noch mehr propagiert, allerdings auch die Spirale, dann auch die Sterilisation etc. Und dann ging der Schuss im Prinzip hinten raus, indem wir eine Bevölkerungsimplosion hatten und in der dritten Welt gingen die Geburtenzahlen praktisch weiter wie bisher. Obwohl man muss sagen, es hat nie eine Überbevölkerung gegeben und auch nie eine eigentliche Bevölkerungsexplosion. Es war wahrscheinlich die Angst des Westens, dass durch die zahlenmäßig so großen Geburtenüberschüsse in der Dritten Welt der Wohlstand im Westen eingeschränkt hätte werden können.
Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir Sie ganz herzlich einladen, Ihre Fragen jetzt noch zu stellen an Dr. Ehmann zum Thema die Babypille. Wir sehen es heute in der Debatte um die Familienpolitik in Deutschland, dass wir im Grunde genommen auf einem Schiff sitzen, sage ich mal, das den Kurs komplett verloren hat. Zurück in das Familienmodell der 40er, 30er, 20er Jahre können wir natürlich so nicht mehr. Auf der anderen Seite sieht man heute auch, wie viele Frauen sich eigentlich wieder nach diesem Familienmodell zurücksehnen, Zeit zu haben für die Kinder, eben doch der Familie ein gemütliches Zuhause zu schaffen, dass das an Stellenwert ganz groß geschrieben wird in der Generation der Frauen, die jetzt wahrscheinlich gerade dabei sind, Familien zu gründen. Das ist eine ungeheure Spannung, in der die Gesellschaft sich befindet. Jetzt möchte ich nicht nach Lösungsansätzen fragen, aber vielleicht doch nach Ideen, wie man diese Spannung lösen kann.
Also wenn ich das mal gesellschaftlich in den letzten 25 Jahren, die ich ja in der Praxis tätig war und bin, überblicke, dann muss ich feststellen, dass die Frauen, die berufstätig sind, überwiegend berufstätig, dass die hoffnungslos überfordert sind. Und das ist, glaube ich, ein sehr wesentlicher Aspekt. Die müssen ja im Beruf etwas leisten, die müssen aber zu Hause auch etwas leisten, den Kindern gegenüber. Sie müssen als Ehefrauen taugen und sie müssen quasi auch den ganzen Haushalt, dieses Management auch noch bewältigen. Und allein das ist sicher für viele Frauen ein Grund, langsam zu sagen, von uns verlangt man einfach zu viel. Und insofern neigen auch gewisse Frauen jetzt mehr dazu, wieder etwas zurückzubuchstabieren. Sie merken auf der anderen Seite aber auch, dass die Kinder sie ganz dringend benötigen. Ich hatte auch Arztgehilfinnen, die waren sehr emanzipiert, die hatten dann Kinder und haben sich dann entschlossen, effektiv bei den Kindern zu bleiben. Und das danken die Kinder diesen Frauen auf jeden Fall.
Dr. Ehmann, ich muss Sie ganz kurz unterbrechen. Wir haben nämlich einen Hörer in der Leitung, Herrn Dr. Winkelmann. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Liebe Grüße aus München, lieber Kollege Ehmann.
Ja, Herr Kollege Winkelmann.
Folgende Frage. Ich habe zwei Ärztekreise von katholischen Ärzten. Und bei uns ist das große Problem, der katholische Arzt von heute verschreibt die Pille. Er lässt sich auch gar nicht mehr davon abhalten. Es fehlt bei uns katholischen Ärzten die Unterstützung durch die katholische Kirche, sozusagen die Pille nicht zu verschreiben. In Deutschland ist es ganz besonders schlimm, da gibt es die Königsteiner Erklärung. Das heißt, die ganzen Priester und Bischöfe stehen nicht hinter uns. Jetzt möchte ich Sie fragen, lieber Herr Kollege Ehmann, was würden Sie raten dem katholischen Arzt? Wie soll er sich verhalten? Weil bei mir rufen in München öfters Patienten an, die christlich-katholische Ärzte suchen. Also der fromme Zuhörer, der fromme Christ mag gern einen katholischen Arzt. Aber ich sage, im Thema Pille ist es sehr schwierig, so jemanden zu finden. Hätten Sie da vielleicht einen Lösungsvorschlag, wie wir uns da verhalten sollen, wie wir unseren katholischen Kollegen gegenüber Mut machen, die Pille sozusagen nicht zu verschreiben?
Ja, also gut, Sie haben die Königsteiner Erklärung angesprochen und das ist natürlich ein springender Punkt. Die wurde bis heute nicht widerrufen. Das heißt, die deutschen Bischöfe hatten seinerzeit gesagt, in dieser Erklärung 1968, das Ehepaar ist allein seinem Gewissen gegenüber verantwortlich. Die Übersetzung hätte aber heißen sollen, dem vor Gott gebildeten Gewissen, und dem vor Gott gebildeten Gewissen, das ist weggefallen. Das ist vielleicht jetzt schwierig für viele, das zu verstehen, aber das war an sich der Ausgangspunkt dafür und dadurch haben sich sehr viele Mediziner berechtigt gefühlt, die Pille zu geben, nicht wissend damals, erstens, dass jede Pille potenziell früh abtreibend ist und zweitens, was für Nebenwirkungen die Pille hat. Und da die Pille natürlich als nebenwirkungsarm beschrieben wird, verdrängen die Ärzte diesen Umstand auch. als Lösungsansatz dient im Prinzip die Aufklärung auch der Ärzte, und das ist aber eine Riesenaufgabe, wegen der Frühabtreibung, wegen der Nebenwirkungen. Ich selbst habe ja die Pille auch gegeben damals. Ich hatte mich auch wenig um Humane Vitae gekümmert, nicht? Sondern sagte, lieber verhüten als abtreiben. Und erst als ich merkte, dass die Frühabtreibung so ausgeprägt ist und dass auch die Nebenwirkungen sehr, sehr stark sind, habe ich gesagt, so, und jetzt ist Schluss, ich kann nicht Wasser auf beiden Schultern tragen. Und diese Aufklärung, wie man die machen soll, ist sehr schwierig. Durch die Medien kommen wir nicht. Die Medien, die schweigen das alles tot. Wir müssen uns überlegen, wie wir das verbreiten können. Gut, ich habe ja an einem Buch mitgeschrieben, Empfängnisverhütung, herausgegeben durch Professor Süßmuth. Da sind diese Dinge drin und sehr, sehr viel mehr. Ich habe nur den medizinischen Anteil geschrieben. Durch Propagierung solcher Bücher und durch weitere Arbeiten können wir vielleicht noch etwas erreichen, aber es wird schwierig sein, die Ärzte davon zu überzeugen.
Man könnte sich vielleicht auch einfach an Biologielehrer an den Schulen wenden und versuchen, da mehr Aufklärung zu betreiben.
Das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ich mit meiner Einstellung, mit dem, was ich berichte, quasi in den Schulen keinen Zugang mehr habe. Mhm. Weil dort wird natürlich auch die Kindersexualität gefördert. Das sind natürlich Auswirkungen, über die könnte man noch stundenlang sprechen, nicht? Der ganze Hedonismus, der Anspruch auf eine freie Sexualität etc., die Förderung der Promiskuität, die ja schon in der Schule beginnt, mit allen Folgen. Das ist an sich ein Besitzstand, der entstanden ist und der möchte jetzt gewahrt bleiben.
Herr Dr. Winkelmann, danke für Ihren Beitrag.
Danke, alles Gute, liebe Grüße.
Alles Gute Ihnen, nicht aufgeben. Wir haben jetzt eine weitere Hörerin in der Leitung, und zwar eine Hörerin aus Luxemburg. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe gehört, wenn ich das richtig jetzt behalten habe, dass in Deutschland so ungefähr 6 Millionen Frauen die Pille nehmen.
Ja, ungefähr.
Und wenn ich dann so sehe, in der Schule, bei der Schulsexualerziehung wird die Pille auch fleißig propagiert. Ich komme aus der Landwirtschaft und da sehe ich, wie die grüne Lobby so gestärkt wird, dass wir so von Kontrollen überfahren werden, dass es fast unmöglich ist, noch eine gewinnbringende Landwirtschaft zu betreiben. Jetzt frage ich mich, man ist ja so auf Natur aus. Welchen Einfluss nimmt, wenn 6 Millionen Frauen allein in Deutschland Pille nehmen? Welchen Einfluss haben die Hormone auf die Natur? Davon hört man nie was. Welche Spätfolgen hat das? Kann das Sterilitäten oder spontane Abtreibungen? Oder welche Folgen sind Ihnen in der Richtung bekannt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist ein Riesenkomplex. Wir wissen heute, dass die Spermienzahlen, also die Zahlen der Samenzellen bei den Männern, in den letzten 50 Jahren um 50% gesunken sind. Und das wird zurückgeführt auf die Östrogene im Grundwasser. Und da ist die Pille mit den Hormonen, den enthaltenen Hormonen, wesentlich beteiligt daran, aber auch die Hormone, die man dann in der Menopause, also in der Abänderung gibt. Nicht zu vergessen aber auch östrogene Substanzen, die in Kunststoffen vorkommen. Und interessant ist, dass man diese Östrogene durch Kläranlagen nicht entfernen kann. Man hat festgestellt, dass in großen Agglomerationen wie Großstädten ein Riesenbetrag an Östrogenen nachweisbar ist und schlussendlich geht das irgendwann mal ins Grundwasser. Also das ist eine Auswirkung auf die Natur, die nicht zu unterschätzen ist. Es gibt darüber Studien, es gibt darüber Publikationen, es kommt aber in den Medien wenig darüber. Hier und da erscheint ein Artikel, das war schon vor einigen Jahren, und dann wird das wieder unterdrückt. Das wäre ein sehr, sehr wichtiger Aspekt.
Dankeschön. Die nächste Hörerin. Guten Morgen, Südtirol.
Ja, guten Morgen. Ich bin der Hörerin dankbar, die jetzt da angerufen hat. Und zwar, ich möchte auch auf die Natur eingehen. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn man so viele junge Menschen so viele junge Menschen die Pille von den Eltern sogar überreicht kriegen. Man ist doch so auf Natur, auf biologisch und Reinheit und rein und nochmal rein. Und da stopft man sie mit Hormonen voll, die eigentlich das pure Gift ist. Und dann möchte ich sagen, ich hat mich so entsetzt, dass so viele, also wegen der Königsteiner Erklärung da, dass da die Hirten, also die Hirten der Kirche, nicht drauf eingegangen sein auf das Humane Vitae. Der Papst ist doch so verlacht worden, der Paul der VI. Und in Wirklichkeit hat er in einer Weisheit gesprochen, die nur von Gott, nur vom Heiligen Geist kommen kann. Also da frage ich mich schon, wo bleibt denn da der Gehorsam der Kirche gegenüber auch von den Hirten? Vergelt's Gott.
Dankeschön.
Ja, ich kann das nur unterstützen.
Besonders wenn man sieht, welche Auswirkungen das hat. Und das war ja wirklich jetzt nochmal ein ganz neuer Aspekt, den die Hörerin mit ihrer Frage aus Luxemburg ausgelöst hat. Eben diese Hormone im Grundwasser. Man kennt es ja auch von anderen Sachen, zum Beispiel Sonnencreme verseucht ja sozusagen auch das Meerwasser mit Hormonen. Da gab es mal einen Bericht im Fernsehen, wo wirklich gezeigt wurde, dass es Fische gibt, die unfruchtbar sind. Also
ja.
Bei Fischen kann man das nachweisen, dass die Fruchtbarkeit nachlässt. Bei den Menschen eben auch.
Ja, ja.
Und die Frage ist immer die, ne? Wie lange macht man die Augen noch zu oder was muss passieren, damit die Menschen umkehren? Damit man sagt, Mensch, das kann so alles nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Wir müssen noch mal ganz neu über uns nachdenken. Und ich denke, dieses Nachdenken schließt ein, wie auch die Hörerin meinte, der Sexualkundeunterricht in der Schule, der wirklich ja voraussetzt, dass man im Teenageralter wechselnde Sexualpartner hat, wo es im Grunde genommen nur darum geht, bloß eine Schwangerschaft zu verhindern, wie auch immer, dass es nochmal ein ganz, ganz neues Denken erfordert, auch über den Umgang mit dem eigenen Körper, dem Umgang mit dem Partner. Und das ist in den letzten 10 Minuten noch das, was ich fragen möchte. Die Sexualität, dieser Umgang mit Sexualität, der sich verändert hat, macht ja auch was in zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist ja gar nicht nur der demografische Faktor, der uns beschäftigt. Oder das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Es ist ja auch was, macht ja auch was mit dem Gegenüber in dieser Beziehung. Wenn Sexualität im Grunde genommen so zu haben ist, wie das Kaugummi am Zeitungskiosk, sage ich mal.
Ja, ja. Also dazu ist noch etwas zu sagen, dass die Pille die Libido massiv einschränken kann. Das ist natürlich in einer Partnerschaft eine schwerwiegende Erscheinung. Und man hat lange Zeit gedacht, dass diese Libido-Einschränkung vorübergehend ist, dass man die Pille absetzen kann und die Libido kann dann wieder aufleben. Und es gab erst kürzlich eine Studie, die zeigte, dass ein rechter Prozentsatz an Frauen an diesem Libido-Verlust zeitlebens leiden wird. Und das ist natürlich dann für den Partner eine Frustration. Und da ja heute die Promiskuität an der Tagesordnung ist, dann sagt er sich ja, wenn das bei meiner Frau nicht mehr klappt, beziehungsweise meine Frau sich verweigert, denn es kommt mit der Zeit dazu, dann gehe ich zu einer anderen Frau.
Mhm.
Und das ist die große Partnerschaftsproblematik, die wir heute haben. Ich habe lange gebraucht, bis ich das gecheckt hatte in meinem Beruf. Das habe ich auch bei der Sterilisation beobachtet, dass wohl diese Libido-Einschränkung, die daraus resultiert, zu diesen Partnerschaftsproblemen führt, zu vermehrt Trennungen und zu vermehrt Scheidungen. Und dann sind die Kinder wieder die Leidtragenden. Dann haben wir diese zerrütteten Ehen, wir haben Scheidungsweisen und so weiter und so fort. Also im zwischenmenschlichen Verhältnis passiert da auch etwas, abgesehen davon, dass natürlich die Frauen, die zuerst dachten, die Feministinnen, dass sie eine Selbstbestimmung haben in der Sexualität, dann bald einmal gemerkt haben, dass sie durch die Pille noch mehr ausgebeutet werden. Und es waren auch die Feministinnen, die die Pille als erste wieder weitgehend verlassen haben.
Ja, und ein weiterer Aspekt natürlich, den Sie geschildert haben in den Ehen, aber eben auch, dass wenn man jetzt sich verliebt, sage ich mal, als 17-jähriges Mädchen oder Junge, dass es eben mitnichten darum geht, dass man guckt, Mensch, könnte das mein Ehemann sein oder meine Ehefrau? würde ich mit der eventuell eine Familie gründen wollen? Wenn ich mit dem Studium oder mit der Ausbildung fertig bin, möchte ich mit der wirklich einen Weg durchs Leben gehen? Diese Fragen stellen sich doch die meisten nicht. Es geht wirklich darum, ist der nett? Ist die nett? Bin ich verliebt? Na wunderbar, ab in die Disco oder was weiß ich was. Ja. Und da, ich möchte nicht den Jugendlichen Vorwurf machen, möchte ich nicht, denn nee. Die haben sich nicht selbst erzogen. Nee. Die können im Grunde genommen nichts dafür, denn die sind wirklich in diese Gesellschaft reingeboren und genau so aufgewachsen. Die Frage ist halt, was kann man tun, um das wieder zu verändern? Zunächst aber noch eine Hörerin in der Leitung. Guten Tag.
Grüß Gott, da ist Huber. Ich möchte gern fragen, darf man einmal hoffen, dass es eine Pillen-Ära-Ende ist? Dass das einmal aufhört.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich selber bin ja Optimist. Bei allem Realismus, den Sie ja gemerkt haben, den ich besitze. Ich denke aber, dass es zu einem Punkt kommen wird, wo die Frauen merken, wir wurden betrogen und jetzt sagen wir Nein. Ich bin überzeugt davon. Und zwar nicht nur, was die Pille anbelangt, auch was die ganze Reproduktionsmedizin betrifft. Und das ist ja auch die Retortenzeugung und so weiter und so fort. Dann auch die Hormongabe in der Menopause. Es gibt ja Leute, also Pillenbefürworter, Hormonbefürworter, die sagen, eine Frau müsste ab ihrer Geschlechtsreife bis jenseits derselben ständig mit Hormonen gefüttert werden. Ja. Und das lassen sich die Frauen immer weniger gefallen.
Da werden wir auch mal in die Geschichte eingehen, die Zeit.
Ich weiß es nicht.
Danke, Mama.
Dankeschön.
Danke.
Vielleicht noch ein Zitat, das ich Ihnen gerne sagen möchte.
Ja. Bitte.
Der Philosoph Horkheimer, der war ja von der Frankfurter Schule, hat ja mit die 68er-Bewegung initiiert, vorbereitet. Der hat sich mit der Pille befasst und hat gesagt, die Pille müssen wir mit dem Tod der erotischen Liebe bezahlen. Und das bringt die Sache auf den Punkt, gerade was die Libido anbelangt, aber überhaupt die Sexualität, die als Konsumgut Nummer 1 gehandelt wird. Und man kann ja auch überdrüssig werden der Sexualität, so sehr sie süchtig machen kann.
Vielen Dank, Herr Dr. Ehmann. Leider müssen wir jetzt zum Schluss kommen. Es schließen sich natürlich an das Thema Antibabypille ganz viele weitere Themen an, das haben wir schon gemerkt, weitere medizinische, soziologische, auch geistige Themen. Wir werden das natürlich in unseren weiteren Sendungen verfolgen, können natürlich nicht alles in dieser Sendung, in der es um die Pille ging, abhandeln. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Anrufen und natürlich an Sie mein Dank, Herr Dr. Ehmann, für die Ausführungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können sich wie immer wenden an unseren Hörerservice mit der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Ein CD-Mitschnitt dieser Sendung erhalten Sie Telefon 0700 75 25 75 20. Bei uns im Programm geht es jetzt weiter mit Musik und um 11.15 Uhr folgt wie immer unsere Erzählung. Aus Berlin verabschiedet sich von Ihnen Katja Karif.